Mein heutiger Gast ist Polizist, genauer gesagt Kriminalhauptkommissar. Und wie das bei Polizisten so ist, die werden gerufen und dann hofft man, dass sie die Ordnung wiederherstellen. Entweder optimal oder suboptimal. Mein heutiger Gast stand in dem Dilemma, dass es beruflich immer irgendwie eine Lösung gab, aber privat nicht. Die Frau, schwer krank, keine Besserung in Sicht und auch keine Lösung. Wie er damit umging, wie ihn das fast zerrissen hat, darüber spricht er in der jetzigen Folge.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
Abitur
hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Erster Kriminalhauptkommissar.
Mhm, genau.
Ist schon hoch, ne?
Ja, austherapiert, ne?
Also es geht nicht weiter,
oder? Mehr geht nicht, nein. Also theoretisch ist immer...
Ein paar Gehaltsstufen
ja, wahrscheinlich. Nein, so. Du kannst älter werden. Wenn du älter wirst, kriegst du mehr Geld.
Du kriegst mehr Kohle.
Aber naja, ich bin auch schon relativ alt, von daher.
War Polizist dein Wunschberuf?
Ja, mein Vater war Polizist. Und das ist ja oft so, dass die Söhne das machen, was der Vater gemacht hat. Ich habe als Kind schon auf dem Polizeimotorrad gesessen und ja... Doch, das war schon, für mich war das klar.
Und wie war deine Laufbahn? Also Bereitschaftspolizei? Oder?
Ja, genau. Es hat sich viel verändert mittlerweile, aber wir sind damals noch als Schüler, also ich bin noch als 17-Jähriger, habe ich angefangen.
Willkommen in der Bereitschaftspolizei. Ich auch.
Ja, genau.
Bei mir kaserniert, der Führerschein, ne?
Ja, auch, der hat gezogen. Auch, hatte ich auch noch nicht. Kaserniert, also wirklich ja, so, wir haben da gewohnt.
Hier bei Zimmer.
Also, genau. Und dann, ich war ja noch nicht erwachsen. Und dann musste ich auch abends da pennen. Ne? Also quasi Polizei mein Vormund in dem Moment. Ne? Am Wochenende waren wir
zu Hause.
Musst
dich abmelden, wenn du reinkommst,
genau.
Ne? Beim Wachtmeister vom Dienst.
Genau.
WVD, hieß es bei uns. Wachtmeister vom Dienst, genau. Mhm. Ich sage hier, Meierhöfer, ich bin da.
Ja.
Zack. Das waren bei uns ganz begehrte Jobs. Auf.
Ich muss sagen, ich fand es gut. Ne? Wir reden oft noch mit Kollegen, die aus der Zeit so stammen, die sagen, es war eine gute Zeit. Heute ist das anders. Heute kommen die Abiturienten und studieren, sind halt zu Hause. Du wirst anders groß. Wir sind ja so noch so im Teamgeist organisiert. Ja. Das hat auch viele Vorteile, denke ich.
Musstet ihr auch marschieren?
Ja, klar. Ich war in der Bereitschaftspolizei auch nach der Ausbildung. Ich war 5 Jahre in Bonn.
Ah, okay.
Als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Das war
dann
das
Personenschutz mit?
Nee, richtig, in der EHO, in der Einsatzhundertschaft. Aber wir haben dann Staatsbesuche, Fußballeinsätze, Demoeinsätze.
Und da bist du das Polizeirevier, oder?
Nein, von da habe ich mich letztendlich für einen gehobenen Dienst beworben. Es war bei uns das ein Auswahlverfahren gewesen und 4-wöchiger Kurs, wo du einfach nochmal Klausuren geschrieben hast. Und danach begann dann letztendlich das Studium an der Fachhochschule. Und das war für mich... Zur damaligen Zeit ein Türöffner in Richtung Ostwestfalen zurück. Ich habe dann in Bielefeld studiert und bin nach dem Studium nach 3 Jahren dann hier geblieben.
Als ich seinerzeit damals zur Polizei ging, ging ich als Christ zur Polizei und dann sagten die Leute mir aus der Gemeinde, dann musst du gleich Farbe bekennen und musst gleich deine Bibel auf den Tisch legen und da dachte ich, oh Schande, hab's dann durchgezogen und dann hatte ich gleich den Spitznamen weg.
Warst du Bibelforscher oder was?
Richtig, genau, Bibelforscher. Manchmal gab's Päckchen.
Klassiker. Ne?
Klassiker, ja, logisch. Oder Jesus.
Mhm.
Ne? Also Peace on Earth. Und manchmal kriegtest du auch Päckchen, dann kam der Postminister vorbei und hat es verteilt im Zimmer. Und ab und zu hatten meine damalige Freundin, meine heutige Frau, ein Päckchen geschickt, hieß es immer, Meierhöfer kriegt wieder eine neue Bibel. Ne?
Also, ist klar.
Musstest du durch, ne?
Ja.
Also, wie war das bei dir? Warst du auch als
ich
Christ bei der Polizei?
Christ.
Oder?
Nein, ich bin 2013 letztendlich erst bekennender Christ geworden.
Also überlegen, 2013 sind 6 Jahre.
Hammer, ne?
Ja,
also ich habe damit nichts zu tun gehabt.
Ja. Du warst dann auf der anderen Seite seiner Zeit, wenn da einer eventuell dabei gewesen wäre. Den hättest du dann als Bibelforscher bezeichnet?
Wahrscheinlich ja.
Ja,
ja, also ich war jetzt nicht so pflegeleicht in meiner Jugend und in meinen jungen Jahren.
Da hatte ich jetzt weniger Probleme. Ah. Es gab schon ein paar Spezialisten, die ich am liebsten, ne, aber wie kam der Turnaround bei dir? Wie ging das los? Dass du sagtest, Moment mal, ich denke drüber nach.
Vielleicht über eine Krise, kann man sagen, wo man selber mal so ins Hinterfragen kam. Ne? Dazu, ja, wie sind wir so sozialisiert, beruflich und auch so? Also letztendlich, dass man alles lösen kann. Ne? Also du musst jede Situation erfassen, ganz schnell, eine Entscheidung treffen. Und wir sind ja so konstituiert in unserem Beruf, wir müssen das lösen. Das erwartet man von uns. Und bei mir ist eigentlich so eine gewisse Lebenskrise entstanden, als meine Frau erkrankt ist. Sie hat also zunächst eine Rheuma-Diagnose bekommen und mir ging es richtig schlecht. Jahrelang, also in den Jahren bevor ich dann letztendlich mich auch bekannt habe, 2013. Und das war eine Fehldiagnose. Und letztendlich hat sie Spätfolgen einer Borreliose gehabt. Und die hat sie also unheimlich gesundheitlich an den Grund gerissen. Und das hat natürlich die ganze Familie betroffen. Wir waren zu dem Zeitpunkt unsere Tochter noch klein und viele, viele Sorgen. Ne? Und da erkennt man irgendwo, hey, pass mal auf, was muss ich jetzt machen, damit deine Frau wieder gesund wird? Ne? Und wenn du dann merkst, dass du ohnmächtig bist und so gar nicht regeln kannst, da bin ich also arg an meine Grenzen gekommen und habe da lange dran zu knausern gehabt. Ne? Meine Frau ist schon jahrelang hier in die Gemeinde gegangen, 8 Jahre vor mir, über eine Freundin, und das hat ihr sehr gut getan. Und ich habe mir gesagt, nee, da will ich nicht hin.
Gibt es keinen Bock drauf, mit, oder?
Nee, das war nichts für mich. Ja. Da wollte ich nicht hin. War überhaupt nicht mein Ding. Und eher auch aufgrund der Geschichte. Freikirche, weißt du, viele Leute, viele Spätaussiedler, dann vielleicht vorteilsgeprägt, ne? Sekte, was machen die da? Warum gehen da so viele hin? Ne?
Warum ist das so voll?
Warum ist das so voll? Das stimmt fast nicht. Ne? Ja. Da hast du nichts zu suchen. Die waschen dir den Kopf und dann passiert was mit dir, was du nicht willst. Also du musst schön hier die Kontrolle behalten. Aber naja, das hat sich
so
geändert.
Du, ne?
Ja, das war meine Einstellung.
Immer schön damals, Kontrolle,
ja,
behalten.
Genau.
Ich meine, das brauchst du ja auch im Job.
Ja, das ist klar. Ist elementar wichtig, dass man ruhig bleibt und irgendwie der sachliche Typ ist in dem Bereich. Emotionen sind nicht immer gut. Mhm. Ne? Und das war ein totaler Widerspruch. Ne? Ich hatte also emotional ein Riesenproblem mit dem Zustand meiner Frau. Große Sorgen. Und zum anderen, was macht die jetzt da? Und irgendwann hat sich das aber verändert.
Konntet ihr darüber reden, dass sie diese Krankheit vor Gott bringt oder darüber betet, dafür betet und nichts passiert aus deiner Sicht? Hast du dir das dann ab und zu auch vorgeworfen und gesagt, du, guck mal, was soll denn das? Wieso soll ich mitgehen? Es hilft ja eh nichts, oder?
Nee, darüber gestritten haben wir nicht. Also ich habe sie da schon, darüber gesprochen, auch so, dass ich wusste, dass es ihr gut tut, das habe ich gemerkt. Und es war aber nicht mein Weg. Aber letztendlich war es so eine Position, wo wir uns natürlich immer weiter entfernt haben. Wir merken, also für sie ist es gut, für mich ist es schlecht. Und wenn du als Ehepaar dann so einen völlig gegensätzlichen Weg einschlägst, dann kann das eigentlich auf Dauer nicht gut sein. Ne? Und das hat sich letztendlich verändert. Sie hat eine Freundin getroffen, eine Schulfreundin, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte. Und die hat ja überhaupt erstmal den Weg in dieses gesundheitliche Problem gezeigt. Die kannte sich mit Borreliose aus, mit alternativen Behandlungsmethoden und hat ihr letztendlich super geholfen. Also sie ist heute auf einem Top-Weg, ihr geht es richtig gut, hilft anderen über so eine Selbsthilfegruppe. Und sie hat damals gebetet, dass Gott ihr hilft, weil sie nicht mehr konnte. Es war auswegslos, bis hin, dass sie sagte, ich weiß überhaupt nicht, ich kann auch nicht mehr leben. Das hat sie mir jetzt erst vor kurzem erzählt, dass sie einfach wirklich an so einem Punkt war, wo sie sagte, das ist alles völlig sinnlos. Mit Schmerzen und im Zustand will ich nicht mehr leben. Sprachstörung zum Teil, so Lähmungserscheinungen und ja, auch so eine Rolle, wo man sagt, ich schaffe mein Leben nicht mehr und bin auch nicht richtig wertvoll.
Sie können ja alle immer arbeiten wahrscheinlich.
Nee, genau. Das sind so Dinge, die war zu Hause und das war richtig schlimm. Und das kannst du ja, wenn du es beobachtest, nicht ansatzweise ermessen, wie schlimm so ein Problem ist. Ne?
Ja.
Und dann hat sie wirklich darum gebetet und dann trifft sie diese Freundin. Und die sagt, du hast keinen Rheuma, das ist ja völliger Quatsch. Du hast immer über dieses und jenes. Und die treffen sich immer wieder. Und auf dem Wege wächst natürlich das Vertrauen meiner Frau auch in den Glauben. Und letztendlich hat sie sich entschlossen, sich taufen zu lassen. im April 2013 und das wollte sie mir erzählen und das ist jetzt ganz interessant, weil das Jahr 2013 hat dann viel auch bei mir gemacht und ich habe gemerkt, also ich wusste vorher, dass sie sich taufen lässt.
Wie?
Ja, die kam irgendwann zu mir und sagte, wir müssen uns mal unterhalten. Da habe ich gesagt, stopp. Ich sagte, du willst sie taufen lassen. Sagt sie, ja, woher weißt du das denn? Ja, ich weiß nicht, aber...
Das würde ich jetzt gerne auch, würde ich auch gerne wissen, woher du das wusstest. Ja,
also ich habe das in dem Moment spontan gesagt, ich sag, mach, das ist gut für dich. Und ich kann das nicht erklären. Ne? Aber sie, das war einfach, ich habe gemerkt, das Mädel verändert sich total positiv oder wie wir das jetzt wissen, natürlich ist das nicht ihre Veränderung, sondern die Veränderung sicherlich durch das, was in ihr geschah. Dann habe ich gesagt, mach das. Ne? Und dann war diese Taufe und im Rahmen der Taufe habe ich als denjenigen kennengelernt, der mittlerweile mein bester Freund ist und der mir auch den Weg in den Glauben leicht gemacht hat, der mich begleitet hat als Mentor. Und das war der Abi. Der hat damals diese Glaubenskurse hier in der Gemeinde geleitet und Claudia hat eine sehr gute Beziehung zu ihm und seiner Frau aufgebaut. Das war also sehr leicht für sie zu verstehen, was er da vermittelt und erzählt. Und er hat an diesem Tag gepredigt und hat mich dann erstmals von der Kanzel gesehen und hat gedacht, oh, jetzt ist der da, ne?
Hat er gesagt?
Das weiß ich, dass er das gedacht hat und war total nervös und... Ja, und an diesem Gottesdienst und in diesem ganzen Kontext ist was passiert bei mir und das kann ich nicht großartig erklären, weil ich gar nicht weiß, was los war. Auf jeden Fall hat er mich nachher angesprochen und wir haben uns kennengelernt und ich habe gesagt, du, wie sieht's aus? Willst du mir vielleicht mal ein bisschen erklären, was hier abläuft? Also ich muss einfach mehr wissen, was hier passiert.
Ne? Aber ich würde schon nur nachhaken, denn du warst ja auf dem Trip, dass du sagtest, Sekte, Brainwash, also ja, Gehirnwäsche und so weiter, bist dann mit, weil deine Frau sich hat taufen lassen. Mhm. Und alles Weitere ist ja dann quasi unerklärlich, oder?
Ja, das ist wohl so.
Also da
das ist völlig anders als meine vorherige Einstellung. Ich habe mich aber dagegen nicht gewehrt. Also sonst habe ich ja immer gesagt, nee, ich gehe nicht mit, ich will davon nichts wissen. Und das war spontan halt anders. Und dann bin ich mit dem gewandert, mit dem Abi. Wir haben uns getroffen und gesagt, komm, lass uns mal wandern gehen. Stundenlang, über Kilometer, meist nachts. Wir haben uns abends getroffen, wir haben beide tagsüber zu tun hatten. Dann sind wir hier durch die Wälder gelatscht.
Nachts?
Ja, abends los, bis teilweise nachts um 2-3 Uhr, über 30 Kilometer. Und ja, dann habe ich gefragt. Und der hat erzählt.
Ja, und dann, könntest du da eine oder zwei Fragen uns sagen, was du zum Beispiel da gefragt hast, du da an ihn gelöchert, mit was du ihn gelöchert hast?
Ja, letztendlich geht es ja um die Beziehung. Es wird immer von der Beziehung zwischen uns und Gott gesprochen. Ich sage, wie sieht das aus? Wie läuft das? Was ist eine Beziehung in der Form? Wie spüre ich das? Wie sehe ich das? Erstmal so die elementaren Dinge, dass man immer hinterfragt, wer ist Gott? Wann ist er da? Wo ist er? Wie spüre ich ihn? Wie sehe ich ihn? Wie höre ich ihn? Und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die einem natürlich erstmal im ersten Moment Gedanken machen, aber letztendlich auch erstmal zu verstehen, was jetzt sein Weg war, was er für uns getan hat und welche Folgen daraus entstanden sind. Ne? Also
man spricht ja, wenn man von Beziehung spricht, das ist ja eine total personale Ebene.
Ne? Ja,
also, das sich verabschiedet von jeglicher Theorie eigentlich. Ne? Eigentlich sage ich deshalb, weil das zu erklären ist auch nicht einfach. Ein anderer erzählt dir im Prinzip über seine Beziehung und du hörst erstmal zu.
Mhm. Ja, das war für mich jetzt insofern gut, weil ich schon ein Beziehungsmensch bin. Also ich interessiere mich für Menschen, das ist ein großer Vorteil in meinem Beruf. Also mich interessiert nicht, wer mir gegenübersteht, sondern dass überhaupt ein Mensch da ist, der eine Geschichte hat. Das können einfache Menschen sein aus dem Obdachlosenbereich oder eben andere. Ich mache da halt keine Unterschiede. Das ist ein großer Vorteil in meinem Beruf, wenn du so auf Menschen zugehen kannst. Und von daher war das für mich einfach, mit ihm zu diskutieren und mich auf ihn einzulassen. Mit halt einem
auf
meinen Kumpel.
Ja.
Und der mir aber dann auf dem Wege natürlich Gott nahegebracht hat, weil er tief im Glauben steht und eben auch die Dinge Leuten vermittelt, weil er jahrelang Missionar war und jetzt eben über diese Glaubenskurse eben sich um Menschen kümmert. und denen Gott nahe bringt. Und das ist eine Geschichte, die ist halt super spannend gewesen. Ne? Und das hat mich halt interessiert. Und da hab ich nachgehakt. Und wir sind bis zu 5-6 Mal die Woche gegangen in der Zeit. Das war Hammer, ne?
Wie ging denn deine Frau damit um?
Ich meine, ja, die war total geflasht. Also, sie hat das überhaupt nicht verstanden. Positiv hat es nicht geglaubt. Ne? Ja, natürlich, im Positiven.
Also, als Kriminal, erste EKHK. Ja, genau. Oh, ich kann es noch.
Ja, läuft.
Läuft noch, ne? Läuft noch. Hast du ja mit Sicherheit nicht nur einen 8-Stunden-Tag, ne?
Nein, ich arbeite deutlich länger.
Eben, ne? Und dann bist du nachts noch weg.
Ja, gut, wir haben es mal auch am Samstagnachmittag so. Das war schon zeitintensiv. Ja,
das meinte ich. Ne?
Aber es hat mich im Grunde genommen, ja.
Ich spreche jetzt aus der Sicht deiner Frau.
Ja, schon klar.
Aber verstanden. Die hat dich wahrscheinlich schon.
Ja, die hat sich gefreut, ja, dass ich, überhaupt jemanden gefunden habe, dass ich den Weg in Richtung des Glaubens gefunden habe. Das ist später rausgekommen. Sie hat über 8 Jahre für mich gebetet mit anderen, weil die gesagt hat, ich kann meinen Mann nicht knacken, ich kann ihm alles erzählen. Das schaffe ich nicht. Das muss ich abgeben. Und hat mit ihren Leuten, ja, die sie halt schon kannte aus der Gemeinde, haben die so einen Gebetskreis gehabt und dann haben die richtig Gas gegeben. Ne? Und hat immer gesagt, ich schaff das nicht. Ne? Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und letztendlich habe ich mich dann im selben Jahr noch im November taufen lassen hier. Und
das ist unglaublich.
Ja.
8 Jahre mhm. auf. Voll konfrontativ. Ihr habt ja sicher auch diskutiert, oder? Da wurde deine Frau.
Naja, das hat sie gelassen, ne? Weil sie eigentlich, sie wusste relativ klar, das ist nicht mein Ding. Ich will davon nichts wissen. Die hat gesagt, okay, er lässt mich da hingehen, aber der will das nicht, ne? Und das war jetzt nicht so das Thema, weil da ist sie nicht weitergekommen bei mir.
Und dann das ist eigenartig, Jahr, ne? Das ist ja. Mhm. Und Abi war deine Taufpate, oder?
Genau. Da ist mit mir ins Wasser gestiegen. Ja.
Du hast gefragt zum Beispiel solche Dinge wie läuft Beziehung?
Hm.
Wie spüre ich das? Ich fabuliere. Ne?
Ja.
Wie spüre ich das? Ist es eine Theorie oder ist es tatsächlich erfahrbar, erlebbar? Das waren deine Fragen so in der Richtung.
Hm, genau.
Wurden deine Fragen beantwortet durch Selbsterfahrung?
Ja, es ist Selbsterfahrung im Sinne von Veränderung. Ne? Mhm. Das haben mir andere dann gesagt. Natürlich meine Frau in erster Linie, aber auch andere, die einfach sagen, was ist mit dir denn los? Ne? Ich bin also deutlich entspannter geworden in meinem Leben. Bin Dinge anders angegangen. Hab Dinge anders regeln können und muss natürlich in diesem Prozess erstmal lernen, auch Dinge abzugeben, die ich ja gerne
zum Beispiel
regeln wollte. Ne? Ja, Konflikte. Also Konflikte ist so eine Geschichte, da hat sich bei mir alles verändert. Ne? Ist also sicherlich auch Teil einer deiner Fragen nachher noch, aber ich sag mal, die Einstellung zu dem Gegenüber, was ein Konflikt mit mir hat, der Umgang, ne? Bis, dass man, wie man Dinge anfasst, wie man Menschen dann sieht erstmal und einfach sagt, okay, das ist etwas, das muss jetzt nicht durch mich geregelt werden. Wenn es im näheren Umfeld ist, dass ich einfach sage, nein, du musst mit dem nicht streiten, lass das so stehen. Über sachliche Themen kann man und muss man reden, das ist gar keine Frage. Aber wenn du so richtig Konflikt hast, wo du sagst, mit dem kommst du nicht klar, dass man einfach mal sagt, ich bete für den. Ne?
Haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass dich deine Zeit auch sehr viel auf der Polizei abspielt.
Ja.
Haben die auch eine Veränderung bemerkt?
Also ich diskutiere da nicht drüber. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele das so wissen. Ich habe ein paar Kollegen, die Christen sind, in verschiedensten Einheiten auch. Wir kennen uns. Aber ich glaube schon, in so einer Institution wie Polizei, das Christsein so offen zu leben, das ist nicht ganz einfach. Ne? Ich weiß nicht. Ja, genau. Also ich stehe dazu, wenn mich einer darauf anspricht. Es gibt Einzelne, die wissen das, haben auch gefragt, dann stehe ich dazu, aber ich missioniere nicht. Das passt einfach nicht. Ja? Also wenn jemand fragt, kriegt er Antworten. Ungefragt ist das so nicht ein Thema. Ich versuche eben meine christlichen Werte zu leben. Im Umgang mit Menschen, in allen Bereichen, im Umgang mit Mitarbeitern, im eigenen Handeln. Stichwort Vorbild. Hm. Im Positiven.
Ja.
Das kann man gut. Und da kann man, glaube ich, schon ein Zeichen setzen.
Gab es Phasen, wo du gedacht hast, was mache ich eigentlich?
Ja, schon. Die gibt es, glaube ich, gerade so, wenn du, das ist ja so eine Euphoriephase, die man erstmal hat, ne? Wenn man sich so entscheidet, dann bist du ja erstmal so der Superchrist, ne? Dann denkst du, es ist alles super hier, ne?
Läuft alles.
Und dann knallt dir irgendwann mal was gegen den Kopf, dann hast du einen Konflikt ganz nah bei dir, der dich richtig verletzt. Mhm. Oder du hast die klassischen Anfeindungen, dass du irgendwie über eine andere Geschichte merkst, jetzt packen sie dich hier. Und wie gehst du damit um, ne? Und das, ich habe immer ein Problem, wenn das auf eine persönliche Beziehungsebene geht, so in die Ehe rein, ne? Wenn, oder die Kinder haben Probleme, ne? Das ist so eine Geschichte, oder die Eltern, wo auch immer, dass irgendwo sich so ein Problem manifestiert, wo du sagst, was ist denn das jetzt, was geht da ab, ne? Und wenn du, bis du dann erkennst, da will dich irgendwo vielleicht jemand packen und dem musst du jetzt widerstehen, ne? Und da darfst du nicht zweifeln. Ich denke, das ist einfacher, je länger man und je tiefer man im Glauben ist, sein Fundament erkennt, worum es geht, seinen Standpunkt vielleicht etwas fester sucht und dann hast du nicht die Probleme, diese Dinge falsch zu verstehen, falsch einzuordnen, dass du nicht wieder zurückfällst in alte Verhaltensmuster, ne? Und es halt zu menschlich betrachtest und sagst so, jetzt kämpfe ich, jetzt packe ich mir da ein und dann regle ich das mal hier, sondern dass man eher sagt, komm, das ist jetzt Teil des Prozesses. Als Christ wirst du angefeindet, du wirst angegriffen. Ja, ne?
Klar.
Und da musst du gucken, dass du dich drauf einstellst.
Ja, das ist schwierig.
Ja, ist immer schwierig.
Ja, total. Total.
Ja.
Und dann auch wieder auf einen festen Grund zu haben, auf dem man stehen kann. Ne? Warst du auch mal an dem Punkt, dass du sagtest, das war übereilt?
Nee, überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Also das, ich habe auch nicht gezweifelt. Also dafür hat sich mein Leben einfach zu positiv verändert. In vielen Belangen. Also ich habe ganz klar auch erkannt, was ich nicht will, mit wem ich nichts mehr zu tun haben will, wo ich sage, das ist alles nicht echt.
Hast du einen Cut gemacht auch?
Ich habe einen totalen Cut gemacht in vielen Dingen. Also wirklich. Das hat sich also im Privaten, im Umfeld hat sich das aber sowas von gerade geändert. Da habe ich gedacht, nee, das...
Wir haben den nicht Leuten, reagiert. Nee.
Weiß nicht. kann ich dir nicht sagen.
Cut is cut.
Keine Ahnung.
Weg ist weg.
Ja, genau. Ja. Ich fand das eigentlich relativ logisch.
Logisch.
Dass man einfach sagt, das passt nicht zu dem, was jetzt mein neues Leben ist. Und dann legt das ab. Und lass das nicht ruhen, sondern pack das weg. Das ist nicht mehr. Guck nach vorne. Guck, wo du stehst jetzt und was du willst und was du bist. Und dann ist das kein Problem.
Also, für dich ist klar, ein Zurück wäre völliger Blödsinn.
Ja, das macht keinen Sinn. Also man kann sich das nicht in Lebensphasen so aus den Schubladen nehmen, wie man es braucht, nach dem Motto, ich will jetzt mal ein bisschen Christ sein.
Jetzt passt es gerade.
Jetzt passt es gerade. Ja, ne? Und dann kommt vielleicht eine Situation, wo ich an totale Zweifeln komme. Das ist ja so der Klassiker so bei Leuten, die dann, ja, ich sag mal, wenn die wirklich ein Riesenproblem haben oder jemandem was zustößt, dass sie einfach zweifeln. Was passiert da? Was ist Gottes Plan, in dem ich solche Schmerzen ertragen muss? Ne? Aber ich denke, das kann es nicht sein. Ne? Also ich sag mal, das ist eine Lebensentscheidung und ich sehe das als richtig an, als gut an und ich merke, dass es einfach ja nun auch seine Entscheidung war und nicht meine. Ich bin Teil des Plans.
Dank dir für die Offenheit.
Gerne.
Ich habe noch vier Fragen.
Mhm.
Das eine ist, für mich ganz wichtig, Buchfrage.
Ne? Ja.
Ich als bibliophiler Mensch, der liest, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Ja.
Das wäre?
Begnadete Hände, das ist das Leben des Ben Carson. Das habe ich mindestens dreimal gelesen. Ben Carson ist ein Neurochirurg, aus Amerika. Mittlerweile ist er retired, also in Rente, ist Politiker geworden. Ist in
Ben Carson.
Ben Carson, ja. Es ist ein Schwarzer, der in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen ist, mit, ich glaube, 2 oder 3 Geschwistern, wenn nicht mehr. Die Mutter hat da die Familie mehr oder weniger durchgebracht. Der Vater, die ganze Familie war von Gewalt geprägt. Der Vater ist dann irgendwann ausgebrochen, hat die verlassen. Die Mutter hat selber nur 3 Jahre Schulbildung und hat aber dafür gesorgt, dass ihre Kinder werteorientiert aufwachsen. Also sie war sehr gläubig und hat sich um diesen kleinen Ben insofern gekümmert, dass sie gesagt hat, du musst zur Schule gehen, du gehst in die Bibliothek, 1-2 Mal am Tag und liest das, dass du gebildet aufwächst und dann hast du Chancen. Und das wollte er eigentlich gar nicht. Er hat ja seiner Mutter Folge geleistet, aber ist selber in so, in so eine Gewaltspirale reingekommen, hat da auch jemanden mal ordentlich verdroschen und das war so eine Signalwirkung, dass er gesagt hat, um Gottes Willen, ich habe den fast getötet. Mein Leben muss sich ändern und ist eben dann auf dem Wege, ja, ich sag mal, verkürzte Form in den Glauben gekommen.
Begnadete Hände.
Ja, genau. Weil er,
Ben Carson.
Der ist dann im Weiteren, hat er studiert, hat in Yale studiert,
ach,
Psychologie, Medizin und ist einer der berühmtesten Neurochirurgen der Welt geworden, hat siamesische Zwillinge getrennt und ein Hammerarzt, der sein ganzes Leben halt dann, ja, nach Gott ausgerichtet hat.
Hört sich sehr, sehr interessant an.
Er liest sich total gut, ist nicht so dick, ist eine Biografie letztendlich. Gibt auch einen Film, der, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben sie das Leben nachgedreht, mit Cuba Gooding Jr. in der Hauptrolle. Das ist eine ganz interessante Story, ne? Und das hat mich einfach geflasht, weil es auch so eine,
ja, aber hat eigentlich keine Chance, ist, ne?
Ja. Und das war Hammer, wie sein Leben gelaufen ist.
Danke. Es hört sich an, als ob ich das auch mir... Ich
liebe
Biografien.
Ja,
Autobiografien, Biografien. Das, ich habe ein Regal nur mit...
Lies mal, wird dir gefallen.
Mache ich.
Mhm.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Frage 2. Schwierige Frage?
Ich fand schon eine schwierige Frage.
Also ich muss dazu sagen, diese 4 Fragen, Buch und Plakat und leichter Nein sagen und so weiter... Die schicke ich immer vorab. Alle anderen, alles andere reden wir so.
Ja.
Während du suchst, kann ich ja das noch ein bisschen erklären. Also diese 4 Fragen, die kriegen die Leute immer zugeschickt. Jetzt bin ich gespannt, Achim, was du sagst, wozu du heute leichter Nein sagen kannst als vor 5 Jahren.
Ja, also ich sag mal, das Dinge, die ich einfach so im Grunde genommen von vornherein nicht anpacken sollte, also wo ich immer früher gesagt habe, ich muss für jedes Problem eine Lösung haben. Egal welches es jetzt ist, dass ich einfach erkenne, dass nicht alles von mir zu lösen ist, dass ich nicht jedem helfen kann, auch wenn das vielleicht erwartet wird, dass ich nicht immer eine Antwort habe. Das ist im Prinzip, ist ja mal unter dem, das ist schon so ein Polizistengehen. Und das, also ich sag mal, das führt zu dem Ergebnis, dass ich einfach gemerkt habe, mir eine eigene Schwäche zugestehen zu können. Ja. Ne? Und das ist echt ein Polizistengehen. Das ist ja mal so, hier ist was und jetzt mach mal.
Richtig.
Und das Ergebnis ist auf jeden Fall eine Lösung. Aber es gibt nicht für alles eine Lösung.
Es gibt eine Lösung, die ist suboptimal oder optimal.
Genau.
Aus Sicht der Polizei.
Ja.
Ne? Aber es ist halt in der Realität nicht immer so, oder?
Ja, das ist definitiv schwierig. Ne? Und ich sag mal, das ist jetzt nicht so ganz exakt auf die Frage geantwortet, aber heißt im Prinzip eingestehen, dass man auch schwach sein darf. Ne? Und dass man, Schwäche ist ja super negativ, aber dass man eben nicht alles regeln kann. Und das ist eben im christlichen Kontext relativ einfach, weil es liegt nicht in unserer Hand, alles zu regeln. Und wir können auch nicht alles beeinflussen. Wir sind vielleicht mal Teil, kleiner Teil einer Geschichte, positiv wie negativ, und da kann man dann was einbringen, gerade wenn man entsprechende Werte hat und lebt. Aber wir sind nicht diejenigen, die letztendlich final eine Lösung herbeiführen. Ne?
Ja, ich finde, das ist schon eine gute Antwort. Also ich find, weil du eben sagst, es trifft es nicht ganz. Trifft es voll. Da gehört ja auch die andere Frage dazu, welche Überzeugungen und Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert oder verändert.
Das habe ich eben so ein bisschen schon angerissen. Einfach Richtig. Die Einstellung zu Menschen, die mir jetzt einmal nicht vielleicht positiv gegenüberstehen, die mich vielleicht kritisieren, angreifen, wie auch immer, dass ich einfach sage, ich gehe nicht in die Battle rein. Ne? Also ich gehe nicht in die Konfrontation rein. Man kann sich über sachliche Themen unterhalten, aber wenn einer jene sich richtig gegen einen positioniert oder wenn einer, ja, ob er Hass aufbaut oder andere Geschichte, dass ich einfach sage, ich gehe den anderen Weg. Ich bete für die, ich nehme die mit ins Gebet und sage ganz einfach, hey, die brauchen deine Hilfe, Vater, und nicht meine Kritik oder meine Einflussnahme, sondern dass man ganz einfach sagt, bete für deine Feinde. Das funktioniert sowas von. Das muss man nur wollen, weil du hast immer so eine persönliche Ebene, wo du sagst, genau. Ey, eigentlich will ich für den Typ jetzt nicht machen. Ne? Das ist ganz schwierig. Aber wenn du das schaffst, dann ist das eine Selbsterkenntnis zum einen. Also in deinem eigenen Prozess wirst du größer und stabiler. Und das führt zu Veränderungen. Ich habe das mehrfach erlebt, dass mir Leute, mit denen ich nichts am Hut habe, mit denen ich ein richtiges Problem hatte, mit einmal mir ganz anders begegnet sind. Das funktioniert. Und das ist einfach Gottes Plan, dass wir uns so auseinandersetzen und uns nicht auf den Kopf hauen.
Das ist ja eine der Erfahrungen, die du bei deinen Wanderungen sicher auch durchdiskutiert hast. Wie funktioniert es? Und auf einmal erlebst du das auch selbst.
Ja, genau. Ich bin immer ein Kämpfer gewesen in diesen Situationen. Auch durchaus bereit, die Konfrontation anzunehmen. Zu sagen, hey, das regle ich jetzt.
Ich regle es.
Ja, genau. Mhm. Und davon habe ich Abstand genommen. Das ist gut.
Letzte Frage. Mhm. Plakatfrage. Ja. Auch die habe ich dir geschickt.
Da kann man lange drüber nachdenken, aber es ist mir ganz spontan eingefallen.
So soll es sein.
Auf Dunkelheit kommt Licht. Also das Licht folgt der Dunkelheit zwangsläufig. Und das ist für mich so eine eindeutige Geschichte. Für mich ist Licht warm, es ist hell und Licht ist das, was ich, damit verbinde ich sofort Gott. Also Gott ist Licht und damit was Positives. Und Dunkelheit ist so ein Thema, es umspannt ganz viele Probleme, die man hat. Es ist in einem Dunkel, man hat Kummer, man hat Sorge, das verbindet man nie mit strahlendem Sonnenschein, sondern mit Dunkelheit, mit Betroffenheit, mit Einsamkeit, mit Sehnsüchten vielleicht auch, mit vielen Dingen. Aber es ist, nach der Dunkelheit kommt das Licht und das Licht ist Gott. Und von daher darf man immer Hoffnung haben, dass in den Situationen, wo es einem schlecht geht, einfach zwangsläufig es hell wird. Das ist etwas, was mir geholfen hat. Und von daher ist das, sind das nur die paar Worte. Aber ich finde, das ist ein gutes Plakat.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst dem Achim einen fetten Daumen und falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Nächste Woche, nächste Folge. Bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut.